Kapitel 4. Nit alles jolt. 26. November 1993, Sporthalle Köln. 7000 Fans, der Kessel brodelt. Auf dem Weg zur Bühne sagt unser Manager Balu Temme: Denk dran, hier sind Jimi Hendrix, die Stones, Tina Turner und Frank Zappa auf die Bretter geklettert. Ist ja super, sagt Peter, rennt zum nächsten Mülleimer und kotzt vor Aufregung rein. Danach 3 Stunden Gänsehaut. Peter lässt sich minutenlang auf Händen tragen. Das Gefühl, wir sind Helden. Sommer 1996, Neu-Isenburg. Die Stadthalle ist brechend leer. 22 Menschen haben sich im Innenraum verloren. Wir fragen in die Runde: Sollen wir euch das Geld zurückgeben oder spielen? Spielen. Wir holen unser exklusives Publikum auf die Bühne, stellen 2 Kästen Bier in die Mitte und jammen. Jeder Fan darf mal ans Mikro. Geile Sache. Aber Helden sehen anders aus. Mit Babyöl und Nagelschere. Alles lief also geschmeidig. 2 gut verkaufte Scheiben, 100 Gigs, die uns das Image einer glaubwürdigen Live-Kapelle eintrugen, die immer mindestens 2 Stunden abliefert und sich auspowert bis zum Umfallen, Anfragen von allen Seiten. Trotzdem hatten wir und auch die EMI das Gefühl, dass wir noch was verändern müssen, um noch größer, bekannter, begehrter zu werden. Mehr, 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 hieß die Devise. Klar, wir hatten Blut geleckt und jetzt wollten wir alles. Also erstmal ein bisschen professioneller werden. Wir überredeten den als Fuchs und Vollprofi bekannten Balu Temme, neben Bab und LSE auch uns zu managen. Mit der Trennung von unserem ersten Verleger, Manager und Mentor Karl-Heinz Pütz wollten wir gleichzeitig ein bisschen flügge werden. So einen Papa, der für uns das Konto führt, wollten wir nicht mehr. Wir waren schließlich keine Teenager mehr. Naja, obwohl wir nie Stress hatten mit Karl-Heinz, der blieb immer für uns da und sollte auch später wiederkommen. Der Musikexpress wählte uns zur drittbesten deutschen Band, hinter den Prinzen und den Fantastischen Vier, aber vor den Hosen, Bab und den Scorpions. Eigentlich unerheblich, diese Ranglisten, aber da musikinteressierte Leser da ihre Lieblinge wählten und andere Zeitungen groß darüber berichteten, konnten wir uns mit einigem Recht einen drauf runterholen. Unser erster Gastauftritt im Fernsehen beim Krimi Kommissar Kleefisch mit Willi Melowitsch fiel da eher weniger ins Gewicht, passte aber ganz gut rein in unsere Aufstiegsträume. Die EMI hatte dann leider den grandiosen Einfall, unser Sex, Drugs and Rock'n'Roll Image noch ein wenig aufzubauschen und uns im Heavy-Metal-Bereich zu platzieren. Wir haben das ohne groß nachzudenken abgenickt und für cool befunden, so nach dem Motto: Wenn die meinen, wir müssen härter werden, um durch die Decke zu gehen, werden wir eben härter. Auf Van Halen und Judas Priest konnten wir uns schon immer einigen. Das mit dem Härterwerden ist dann allerdings in die Hose gegangen. Die Platte Hexensex ist gefloppt. Gut 30.000 verkaufte Alben bedeuteten einen so gar nicht eingeplanten Karriereknick. Wir hätten es vergurkt, weil die Lieder keine Heavy-Metal-Lieder gewesen seien, sondern viel zu schnell, meint Harry. Der Abschied von Klaus Häuser, der unsere ersten beiden Alben produziert hatte, war im Nachhinein vielleicht auch keine sonderlich gute Idee. Der Klaus hatte damals keine Zeit, um die Platte mit uns zu machen, der war mit Bab im Studio. Aber wir hatten auch nichts dagegen, es mit einem anderen zu versuchen. Wir waren schließlich auch wegen der Zusammenarbeit mit Klaus ständig mit Bab verglichen worden. Und das ist uns tierisch auf den Sack gegangen. Es gab deswegen auch schon beim Album Casala viel Gezanke, ob uns das nicht schadet, wieder mit Klaus zu arbeiten. Also auf zu neuen Ufern. Wir spielen von der Hexensex-Scheibe heute nur noch die Songs »Ich will nur dich« und »Ehrenfeld«. So hätte die Platte natürlich auch heißen müssen, »Ehrenfeld«. Dann hätten wir bestimmt 3-mal so viele Scheiben verkauft. Hexensex, was für ein mieser, aufgeblasener Titel. Blöder geht's kaum. Vielleicht noch das Covershooting, für das man uns mit Babyöl eingerieben hat. Glänzend wie die Speckschwarten sollten wir dann möglichst lässig gucken. Irgendwie peinlich. Und freigestellt wurde das aufwendig gemachte Foto dann mit der Nagelschere. Aber fanden wir das Shooting und das ganze Drumherum damals auch cool? Kann sein. Wahrscheinlich sogar. Wir waren ja dabei, Rockstars zu werden. Bundesweit, versteht sich. Weltweit womöglich, dachten wir. Auch sonst wurden wir nach unseren Anfangserfolgen auf dicke Hose getrimmt. Aufgenommen wurde die Platte am Ende in den berühmten Whistlelord-Studios in Hilversum. Produziert hat die Nummern Joey Balin, fürs Abmischen war Neil Dorfman zuständig. Dorfman hat mit Sting, den Dire Straits, Bob Dylan, Paul McCartney und vielen anderen Superstars gearbeitet. Balin konnte auf Platten mit Doro Pesch, Nazareth und Ina Deta verweisen. Die große, weite Musikwelt stand also bei uns vor der Haustür und wir haben Hurra hereingerufen. Und uns unseren eigenen Sound abquatschen lassen, weil wir dachten, Joey Balin sei der Heilsbringer. Nur Harry hat rumgenölt und gesagt, Balin hin, Balin her, ist mir dressegal, wir müssen unser eigenes Ding machen. Aber wir anderen dachten eben, Balin sei der liebe Gott, also Schnauze, Harry. Wir waren also wieder mal nicht ganz so selbstbewusst und eigenständig, wie wir uns gaben. Nur Joeys Vorschlag, auch eine hochdeutsche Version des Albums aufzunehmen, haben wir abgewehrt, obwohl die EMI das auch wollte. Balin hat ganz schön den Macker raushängen lassen, uns gesagt, wir dürften im Studio nicht rauchen und sich selbst eine Zigarre angezündet. Er wollte uns sogar verbieten, dass unsere Freundinnen uns besuchen, so ähnlich wie früher mal Fußballtrainer ihren Spielern verboten haben, während der Vorbereitung Sex zu haben. Wir haben uns nicht dran gehalten und kamen uns vor wie Teenager in einer Jugendherberge. Zum Abmischen ist Peter übrigens nach New York geflogen, ganz wichtig, kam zurück und sagte, die kochen auch nur mit Wasser, das können wir alles mindestens genauso gut. Amerika war also fast schon erobert.